Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen. Möglicherweise geht's auch für Sie ja jetzt wieder zurück an die Werkbank in den sozialen Medien. Es ist gerade hip, das vorzuführen, was vom Sommer übrig bleibt. Bräune und sogenannte Bikini-Streifen sind gerade das ganz große Ding bei Insta und Co. Mit den entsprechend dubiosen Tricks, wie die am besten zu haben sind.
Legt euch einfach wirklich stundenlang so in die Sonne und bewegt euch gefühlt nicht. Weil ich habe das Gefühl, dadurch wird man viel brauner, wie wenn man rumläuft oder Sonstiges macht.
Ja, hatte sie nicht gerade erst rumgesprochen, dass zu langes Braten in der Sonne vielleicht keine gute Idee ist? Wir schauen uns den dubiosen Bräunungstrend mal gleich genauer an. Ein bei Ihnen hoffentlich auch großer Sommer geht zu Ende. Und wie toll dieser Sommer war, das lässt sich doch sehr, sehr schön vorzeigen. Zum Beispiel mithilfe sogenannter Tanlines. Der neue Trend lässt sich auf allen Social-Media-Kanälen ausmachen. Da wird also sehr stolz sonnengebräunte Haut präsentiert. Bei Mädchen und jungen Frauen in diesem Jahr auf keinen Fall ohne sogenannte Bikini-Streifen. Was aber steckt hinter diesem neuen Trend? Und war da nicht mal was, dass zu viel Sonne gefährlich ist und dass es in erster Linie vor allem auf ordentlichen Sonnenschutz ankommt? Die Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Vera Klockel, die kennt die Hintergründe und hat sich mal so ein bisschen dem Phänomen genähert. Hallo Vera.
Hallo.
Also was genau lässt sich da beobachten, wenn wir vielleicht erstmal das Phänomen beschreiben?
Ja, bei TikTok und Instagram haben wir in diesem Sommer viele junge Frauen, aber auch Männer gesehen, die Tipps dafür geben, wie man möglichst braun wird. Und in den Videos wird oft beschrieben, dass es aber gar nicht eigentlich um lückenlose Bräune geht, sondern vor allem um Tanlines, also wie du gerade schon gesagt hast, um Bikini-Streifen-Abdrücke, die heller bleiben. Das heißt, wir sehen so eine Art der Vorher-Nachher-Ästhetik am Körper. Und diese Ästhetik als solche, muss man sagen, ist gar nicht neu. Seit letztem Jahr zum Beispiel ist die auch in der Mode relativ präsent. Zum Beispiel bei hochpreisigen Marken wie Jacquemus und Loewe, die in ihren Kampagnen Schriftzüge auf sonnenverbrannten Rücken gezeigt haben. Ikonisch war da auch Kim Kardashian in einer Skims-Kampagne oder die Popstars Addison Rae und Sabrina Carpenter, die damit auch in ihren Musikvideos gespielt haben. Und dabei geht es um eine Ästhetik des Unbeschwerten, um einen sommerlichen Look, der aber natürlich künstlich hergestellt wird, also mit Selbstbräuner und Make-up. Und das Ganze passiert mit so einem Augenzwinkern. Es gibt natürlich auch Make-up-Trends, Mikrotrends, wie zum Beispiel Sunburn-Make-up und Toasty-Make-up, die da so ein bisschen reinspielen. Und das heißt, es ist eine Ästhetik, die grundsätzlich für viele interessant ist, aber was jetzt natürlich einen großen Unterschied darstellt, ist, dass die eben jetzt beim Sonnenbaden nicht künstlich hergestellt wird, sondern dass es da eben darum geht, den Körper wirklich in die Sonne zu legen und damit auch ja, gesundheitliche Gefahren womöglich einzugehen.
Aber ging es nicht in den vergangenen Jahren vor allem wirklich darum, sich vor Sonne ordentlich zu schützen? Also da scheint dieser Trend doch eine ziemlich starke Umkehr dessen, oder?
Ja, absolut. In den sozialen Medien und in der Skinfluencer-Bubble, also den Influencern, die sich viel mit Skincare und Haut beschäftigen, da ging es ganz viel um Lichtschutzfaktor 50 und darum, nicht in die Sonne zu gehen, um gesund zu bleiben und auch faltenfrei zu bleiben. Und aktuell habe ich den Eindruck, wird da eben so ein bisschen mit kokettiert. Also es geht um so einen Regelbruch, in dem man sich wieder mehr in die Sonne begibt. Und das geht einher mit so einer Inszenierung von Freiheit und einer Suche nach Leichtigkeit in Zeiten der Dauerkrise. Natürlich auch eine totale Urlaubssehnsucht, die da in Zeiten der Inflation drin steckt. Und damit bietet das so eine Art Gegenentwurf zum super kontrollierten Körper in der Clean Girl-Ära oder so in der letzten Zeit, wo es darum ging, den Körper eben zu kontrollieren, zu optimieren und ihn so als Tempel zu verehren und sehr unversehrt zu lassen. Und da ist das jetzt eine andere Geste.
Das passt ja aber auch leider so ein bisschen zu dem, was staatsmännisch gerade passiert. Also Donald Trump zum Beispiel, der hält ja gerne auch mal für Witze her, weil er eben immer sehr braun oder beziehungsweise in seinem Fall ja eher orange ist. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang?
Ja, absolut. Also über diese Bräune von Trump gibt es ja ganz viele Theorien. Es ist viel diskutiert worden, ob es eine Sonnenbank ist, ob es Bronzer ist, ob es Selbstbräuner ist. Und ich würde sagen, dass es bei ihm letztlich um die Inszenierung von Privilegien geht. Also darum zu zeigen, ich bin vermögend und kann mir auch leisten, Freizeit zu haben, Golf zu spielen, in Florida zu leben und so weiter. Und aber auch um die Inszenierung von Gesundheit. Ich finde, wo man das ganz gut gesehen hat, war eigentlich in dem TV-Duell mit Joe Biden, was auch viel diskutiert worden ist, weil Joe Biden beiden da kränklich wahrgenommen wurde, weil er sehr, sehr blass war, vor allem im Vergleich zu Donald Trump. Und Trump nutzt das eigentlich auch natürlich in diesen ganzen Diskussionen darin, ob er krank ist oder älter wird, sehr stark, um sich eben als fit zu inszenieren. Ja. Und dazu muss man sagen, sind ja auch viele seiner MitarbeiterInnen stark gebräunt. Das ist auch Teil dieses Mar-a-Lago-Faces, also wo es darum geht, dass die viele Mitarbeiterinnen von Trump ja ein sehr ähnliches Gesicht haben, unter anderem durch minimalinvasive Eingriffe erreicht. Und da ist dieses Gebräuntsein auch ein wichtiger Aspekt. Sieht man auch unter anderem bei dem US-amerikanischen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der so einen ganz stark naturverbundenen Lifestyle propagiert, zum Beispiel öffentlichkeitswirksam in Seen und Flüssen baden geht und oberkörperfrei rumläuft und immer sehr sonnenverbrannt auftritt. Und bei dieser Inszenierung dieser braunen Haut geht es ganz viel um so Vorstellungen von Natürlichkeit, von einem Leben im Einklang mit der Natur, steht aber auch im Zusammenhang mit Impfskepsis und alternativen Heilungsmethoden und so einer gewissen Wissenschaftsfeindlichkeit, die ja immer mehr Aufschwung genießt.
Aha, lässt sich die denn auch in den sozialen Medien wiederfinden?
Ja, absolut. Also bei TikTok lässt sich das seit geraumer Zeit beobachten, wie InfluencerInnen zum Beispiel Sungazing machen, also ungeschützt in die Sonne schauen, sich der Sonne aussetzen und zum Beispiel auch selber Sonnenschutz aus Kokosöl und anderen Naturprodukten herstellen, manchmal auch mit wissenschaftlich eher umstrittenen Rezepturen.
Wir wollen alle braun werden diesen Sommer und ich sage euch jetzt, wie ich solche Tanlines innerhalb von 2 Tagen bekommen habe und ihr könnt es alle nachmachen. Als erstes habe ich
Das ist gar nicht der richtige Ton, sondern wir wollten jetzt diesen hören. Das ist jetzt sozusagen der kleine Do-it-yourself-Workshop zum Thema Sonnencreme.
Mein Kind bekommt keine Sonnencreme, auch bei 38 Grad im Urlaub, wo wir den ganzen Tag am Strand liegen. Wie kannst du nur? Nein, mein Kind wird geschützt, aber eben richtig, ohne dass ich mit Inhaltsstoffen mein Kind vergifte, die Unfruchtbarkeit, Schilddrüsenprobleme, Allergien und noch viel, viel mehr erzeugen. Hier habe ich noch die Reste meiner alten Sonnencreme. Da gebe ich jetzt einfach Shea Butter, Tallow, veganes Tallow, Olivenöl, Kokosöl, was auch immer, Himbeersamenöl am besten, weil der hat den höchsten Lichtschutzfaktor. Und dann hole ich mir ganz einfach bei der Apotheke Nicht-Nano-Zinkoxid.
Ja, bei diesen Videos und Anleitungen steht Naturverbundenheit ganz stark im Fokus auch. Und da wird Wissenschaft und Medizin als etwas Künstliches und Gefährliches verstanden und abgelehnt. Und darin steckt auch so eine Form von Elitenhass und auch so eine David-gegen-Goliath-Haltung. Also das heißt, der Mensch wird verstanden als das Individuum, das sich auflehnt gegen giftige Chemikalien und die Pharmaindustrie. Und genau, so ein alternativer Lebensweg wird da eigentlich aufgezeigt.
Und Vera, wo siehst du jetzt den Zusammenhang zwischen dem und diesen Bikini-Streifen von jungen Frauen?
Also ich würde sagen, es ist natürlich ein mehrdeutiger Trend. Also das heißt, junge Personen, die versuchen, Tanlines zu bekommen, stehen nicht zwangsläufig für eine bestimmte politische Agenda. Und gerade das Schminken von Sonnenbrand, wie wir es seit dem letzten Jahr stark beobachten können, geht ganz oft auch einher mit so einer edgy, progressiven Attitüde. Und aber natürlich finden gerade auch diese Tanline-Inszenierungen schon in so einem bestimmten politischen Klima statt. Und die gebräunten Körper von zum Beispiel PolitikerInnen und InfluencerInnen gehen oft einher mit dieser Erzählung von einer Rückkehr zur Natürlichkeit. Und diese Sehnsucht nach Natürlichkeit geht in rechtskonservativer Politik ja auch immer gegen alles, was als abseits der Norm erlebt wird. Also die Rückkehr zur Natur heißt nicht nur Sonnenbaden, sondern kann auch einhergehen mit Ablehnung von zum Beispiel Diversität oder einer Queerfeindlichkeit. Und entscheidend dabei ist natürlich auch, dass da Weißsein immer als Norm kommuniziert wird. Und da lässt sich vielleicht auch wieder so der Bogen zu den Tanlines ziehen, die wir aktuell sehen und die ja nur bei weißen Körpern möglich sind.
Was vom Sommer übrig bleibt, die Kulturwissenschaftlerin und Host des Podcasts Fashion the Gaze, Vera Glocke, über den Tanline-Trend im Netz und anderswo. Ganz herzlichen Dank dir.
Danke.
In Russland schreitet die Zensur und die Überwachung immer weiter voran. Längst sind auch die Social-Media-Plattformen betroffen. Seit dem 1. September sind Telefonate per WhatsApp oder per Telegram eingeschränkt. Stattdessen sollen die Bürger einen neuen russischen Messenger-Dienst benutzen. Er heißt Max und viele sagen, das Vorbild ist die chinesische App WeChat, mit der China seine Bürger überwacht. Gesine Dornblüt mit Einzelheiten.
Алло. Патриот слушает.
Бро, прикинь, Макс ловит даже в море.
Der russische Rapper Yegor Creed räkelt sich in einem Schlauchboot, das Handy am Ohr, er telefoniert. Stell dir vor, sagt er in dem Werbevideo, Max habe sogar auf dem Meer Empfang.
Друзья, привет.
Die Bloggerin Insta Samka, auf Deutsch etwa Insta Weibchen, ist gleichfalls voll des Lobes über die neue App. Sie hat ein Selfie-Video auf der Plattform Instagram gepostet. Instagram ist in Russland gesperrt, aber über VPNs erreichbar.
Ich bin hin und weg davon, wie gut die App sogar im Parkhaus funktioniert. Ich habe 2 Stunden gequatscht und die Verbindung war kein einziges Mal weg. Kommuniziert ihr mit euren Lieben auch unbedingt über Max.
Die Werbekampagne für den russischen Messenger-Dienst läuft seit Wochen. Sie ist beispiellos. In den Hauseingängen in St. Petersburg hängen Zettel mit QR-Codes, die direkt in den russischen App-Store führen. Die Behörden machen Druck. Ärzte privater Kliniken wurden angewiesen, mit ihren Patienten nur noch über Max zu kommunizieren. Eltern- und Schüler-Chatgruppen ziehen bereits um, ebenso ganze Hausgemeinschaften. Mindestens in jeder 4. russischen Region haben die lokalen Verwaltungen ihre Kommunikation mittlerweile in die Max-App verlegt, berichtet das russischsprachige Exilmedium Vjorstka. Im Gebiet Ivanovo, nordöstlich von Moskau, hat die russische orthodoxe Kirche dazu ermutigt, für Max zu beten. Die Entwickler und auch die russischen Behörden preisen die neue App als besonders sicher, sicherer als WhatsApp oder Telegram. Um den Dienst zu nutzen, ist eine russische oder belarussische SIM-Karte nötig. Ausländer erhalten russische SIM-Karten nur gegen Vorlage ihrer biometrischen Daten. Artemi Lebedev, Blogger, Geschäftsmann und Designer bei dem Unternehmen VK, das die Max-App auf den Markt gebracht hat, verspricht:
Wir sind bei Max unter uns. Es gibt keine Außenstehenden. Wenn einer versucht, sich mit einer ukrainischen Nummer bei Max anzumelden, wird das nichts. Es wird bei Max auch keine Superbetrüger geben. Und selbst wenn, dann wird man sie finden und bestrafen.
Doch Max war kaum auf dem Markt, da wurde die App bereits von Kriminellen benutzt. Eine Frau in der westrussischen Stadt Kursk soll Betrügern umgerechnet rund 4.000 Euro überwiesen haben. Sie hatten ihr Opfer über den Messenger Max angerufen und sich als Behördenvertreter ausgegeben. Die Polizei veröffentlichte ein Video der Festnahme des mutmaßlichen Betrügers. Kritiker warnen, dass es dem russischen Staat aber gar nicht um Sicherheit geht, sondern darum, die Bürger auszuspionieren.
Kein Programm, das von russischen Unternehmen entwickelt wurde, ist sicher. Max auf das eigene Mobiltelefon zu laden, heißt, sich einen persönlichen Polizisten zu installieren, der dich rund um die Uhr verfolgt,
sagt der IT-Experte Michail Klimarjow im YouTube-Kanal der russischen Menschenrechtsorganisation OWD Info.
Die App hat Zugriff auf all ihre Chats, auf ihre gesamten Kontakte. Und sie kann ihren Standort mit einer Genauigkeit von wenigen Dutzend Metern bestimmen. Das alles wird gesammelt und auf Servern gespeichert.
Das Unternehmen VK hat offen angekündigt, die in der Max-App gesammelten Daten an alle Organe der Staatsmacht weiterzugeben. Vorbild ist der chinesische Messenger-Dienst WeChat. Chinesen können über ihn alles Mögliche abwickeln, einkaufen, Essen bestellen, Arzttermine vereinbaren, die Scheidung einreichen. WeChat hat in China ein Monopol. Die Journalistin Valeria Posichanyuk von dem exilrussischen Portal The Bell hat Zweifel, dass das russische Pendant Max es so weit bringen wird. Sie sagt im YouTube-Kanal des russischen Online-Mediums Medusa, das chinesische WeChat sei erst populär geworden, dann habe sich der Staat darauf gesetzt.
Bei uns läuft es genau andersherum. Der Staat entscheidet und dann kommt die App. Ich glaube nicht an den großen Erfolg.
Bisher bietet die Max-App kaum etwas anderes als zu chatten und zu telefonieren. Laut der russischen Zeitung Kommersant gab es vor wenigen Tagen nur rund 170 Kanäle, die Hälfte davon betrieben von staatlichen Medien und von Behörden. Dementsprechend sind die übrigen Social-Media-Kanäle voller Spott über die neue App. So lästert der User Maximus bei TikTok.
Hallo Freunde, ich habe kürzlich die Max-App runtergeladen. Ich habe 12 Stunden mit mir selbst geredet. Meine Passdaten wurden abgezogen und unter meinem Namen wurden 28 Kredite aufgenommen. Tschüss, rundherum. Die Geldeintreiber stehen vor der Tür.
Hey!
Kennen Sie Brigitte Meyer-Denninghoff? Sehr wahrscheinlich nicht, aber Sie kennen sicher eins ihrer Kunstwerke, denn sie war ein Teil des erfolgreichen Künstlerduos Maczynski-Denninghoff, das sie 1970 gemeinsam mit ihrem Mann Martin Maczynski gegründet hatte. Und auf das Konto dieser beiden geht zum Beispiel die große Metallplastik auf dem Berliner Kurfürstendamm, die Berlin heißt. Und aus zwei so ineinander verschlungenen und doch irgendwie voneinander getrennten Röhren besteht. Überhaupt ist das Duo mit Kunst im öffentlichen Raum bekannt geworden. In den 50er und 60er Jahren stellten die beiden auch auf der Documenta in Kassel oder auch auf der Biennale in Venedig aus. Die Berlinische Galerie, die verwaltet den Nachlass des Künstlerduos und die zeigt jetzt in einer neuen Ausstellung, was für eine originelle und eigenständige Künstlerin Brigitte Meyer-Denninghoff auch alleine war. Und wie wirklich sehenswert ihr Solowerk auszeichnet. Claudia Wieler, die war dort und zeigt diese längst überfällige Neubewertung einer fast zur Vergessenheit geratenen Künstlerin. Hören Sie selbst.
Dass auch eine kleine Ausstellung ein großer Wurf sein kann, zeigt die Berlinische Galerie mit Brigitte Meyer-Denninghoff. Die Kuratoren brauchen nur zwei Räume, um klarzumachen, mit welcher Wucht die Bildhauerin in den 1950er und 60er Jahren die Kunstwelt getroffen hat. Mit abstrakten Skulpturen, gelötet und geschweißt, aus Messing, Chrom, Nickel, Stahl, Zinn, Eisen. Mal sind es ganz filigrane Messingstäbe, die sich wie Äste in die Höhe schrauben, oder Röhren aus Eisen, die wie Arme aus Quadern herauswachsen. Abstraktion in der Skulptur. Das ist damals etwas völlig Neues und macht Brigitte Meyer-Denninghoff schnell international bekannt. Kuratorin Stefanie Heckmann.
Man muss sich klar machen, dass in den 50er Jahren sich auch erstmal die Skulptur als Gattung wieder behaupten musste. In der Malerei hatte sich die Abstraktion ja dann auch international breit durchgesetzt und es gab so einen Willen, das auch in der Skulptur zu formulieren. Und da ist sie eine ganz wichtige Position. Und sie hatte einfach auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Sie hatte Kontakte nach Paris, sie hatte Kontakte nach New York, dann nachher ist mit Henry Moore auch zusammengearbeitet. Das ist sicher mit ein Grund auch, warum sie dann auch international diese Aufmerksamkeit bekommen hat.
Und noch etwas ist völlig neu. Brigitte Meyer-Denninghoff bringt das Thema Natur und Landschaft in die Skulptur. Viele ihrer Plastiken sehen aus wie abstrakte Blätter oder Gebirge. Metallspitzen ragen wie Gletscher in die Höhe, sind nach oben hin ausgefranst. Andere Skulpturen wachsen wellenförmig in den Raum hinein. Trotz dieser Dynamik strahlen die Arbeiten eine große Ruhe aus.
Sie ist wirklich eine der ersten auch, die die Landschaft selbst zum Thema macht. Was sie macht, ist wirklich, sie nimmt die Landschaft selbst und versucht von diesem Ausgangspunkt bildhauerisch zu arbeiten.
Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind großformatige Zeichnungen der Künstlerin, in denen sie Themen für ihre bildhauerischen Arbeiten entwickelt. Mit ihrer innovativen Formensprache und der Verwendung moderner Technik gehört Brigitte Meyer-Denninghoff zu den wenigen Frauen, die sich in der Bildhauerei international behaupten. Viele wichtige Publikationen würdigen sie als Repräsentantin einer neuen deutschen Plastik. Kurator Guido Fassbender.
Damals, Ende der 40er Jahre, war sie dann Teil der Künstlergruppe Zen 49 als einzige Frau und Bildhauerin, Mitglied einer Künstlergruppe, die sich international um die Anerkennung abstrakter Kunst bemüht hat. Hat früh ausgestellt, auch auf der Documenta 2 und Documenta 3, war auf der Biennale vertreten. Sie war wirklich eine international erfolgreiche, renommierte Bildhauerin und zwar unter dem Namen Brigitte Meyer-Denninghoff. Das ist eigentlich der Name gewesen, den man mit diesem Werk bis Ende der 60er Jahre verbunden hat.
1955 heiratet Brigitte Meyer-Denninghoff den Fotografen und Schauspieler Martin Maczynski. Er unterstützt sie in der technischen Umsetzung ihrer Skulpturen. 1970 gründen beide das Künstlerduo Maczynski-Denninghoff und stellen fortan nur noch unter diesem gemeinsamen Namen aus. Und nicht nur das. Brigitte Meyer-Denninghoff signiert rückwirkend all ihre Werke als Gemeinschaftsarbeiten. Und so wird Martin Maczynski nachträglich zum Mitautor ihrer Skulpturen ab 1955. Was treibt eine international gefeierte Bildhauerin dazu, ihre künstlerische Identität aufzugeben?
Wir haben uns in der Tat auch gefragt, warum dieses Frühwerk nachträglich unter dem Kontext des gemeinsamen Werks publiziert wurde. Wir haben keine schlüssige Erklärung, außer die, dass man vielleicht versucht hat, auch diese Marke Maczynski-Denninghoff und dieses Werk dadurch zu stärken und ihr auch irgendwie eine Biografie zu geben und eben das nicht auseinanderfallen zu lassen. Aber letztlich hat es dazu geführt, dass dieser Name Brigitte Meyer-Denninghoff aus der Kunstgeschichte ausgeblendet wurde.
Es ist das große Verdienst der Berlinischen Galerie, erstmals das Frühwerk von Brigitte Meyer-Denninghoff als eigene künstlerische Leistung zu würdigen und ihr einen Platz in der Kunstgeschichte zurückzugeben, ohne dabei das Werk des Duos Maczynski-Denninghoff zu schmälern.
In Polen findet sich gerade ein skurriler Mobbing-Trend unter Jugendlichen in mehreren polnischen Städten. Treffen sich männliche Teenies, ziehen sich Warnwesten über und treten wie selbsternannte Sittenwächter auf, mit sehr unangenehmen Folgen für die Opfer. Unser Kollege Przemysław Zuck mit den Einzelheiten.
Ich bin die Straße lang gelaufen, in meiner Kleinstadt. Da war eine Gruppe Jungs. Auf einmal schreit der eine Alarm, holt sein Handy raus und fängt an, mich zu filmen. Er sagt dabei irgendwas von Sean Patrol und Sean. Das, was dieser Betroffene erzählt, passiert in den vergangenen Tagen vielerorts in Polen. Frauen werden als Sean abgestempelt und Videos von ihnen ohne Einverständnis auf sozialen Medien geteilt. Sean ist eine Abkürzung einer misogynen Beleidigung für eine Prostituierte. Abgekürzt, um eine Blockade durch TikTok zu umgehen. Angefangen hatte der Trend schon zu Beginn der Sommerferien. Da waren es noch überwiegend 10- bis 13-Jährige, die als Witz eine Art Nachbarschaftspatrouille durchgeführt haben, ohne sexualisierten Kontext, sagt Kinga Szostko, die den Trend beobachtet. Vor einigen Tagen haben sich aber ältere InternetnutzerInnen dem angeschlossen, die 16-Jährigen und noch älteren. Und dann kamen verletzende Elemente dazu. Die Bilder der Kinder wurden veröffentlicht, ihre Profile, vor allem bei Instagram, gefunden und eingesendet. Sie werden dann auf speziellen Sean-Patrol-Seiten veröffentlicht. Auf diesen Seiten erfahren die Kinder und Jugendlichen meist viel Hate in den Kommentaren. Das sei nichts anderes als eine Form von Mobbing, von Gewalt unter Gleichaltrigen, sagt Kinga Szostko. Sie ist die Gründerin der App Kids Alert, die Eltern vor Gefahren für ihre Kinder warnt. Ihrer Aussage nach hat allein ihr Team in den vergangenen Tagen die Bilder und Videos von 15.000 Kindern, vor allem Mädchen, aus dem Netz entfernen lassen. Und die Skala dürfte noch viel größer sein. Bei uns haben sich auch Eltern gemeldet, die entweder im Internet gesehen haben, wie ihren Kindern Unrecht getan wird, oder deren Teenager nicht in die Schule gehen wollten zum Schulanfang, weil sie auf solchen Seiten gelandet sind und das Schulumfeld davon wusste. Zwischenzeitlich wurde der Trend sogar monetarisiert. Die charakteristischen Westen mit der Aufschrift Sean Patrol, die in den Videos getragen werden, waren auf einer bekannten polnischen Internethandelsseite zu kaufen. Sogar ein Song, vermutlich KI-generiert, mit misogynem Inhalt, kreiste auf den sozialen Medien. Für die Feuilletonistin Kaja Gorochowska sind solche Trends das Ergebnis einer Kultur, die ständig weibliche Körper bewertet. Man hat schon immer darauf geachtet, wenn ein Mädchen einen zu kurzen Rock hatte. Am schlimmsten war, wenn das Argument fiel, es würde die Jungs ablenken. Nur, was zeigt das den Jungfrauen? Erstens, dass ihre Körper für andere ästhetisch angenehm sein sollen, was nicht die Wahrheit ist. Und zweitens, dass ihre Körper durchgängig bewertet werden. Polnische Männer oder Jungs in Warnwesten, das weckt Erinnerungen an die Bürgerwehren, die vor einigen Monaten versuchten, in Eigenregie illegale Grenzkontrollen zu errichten. Das kritisiert auch Łukasz Michnik, Sprecher der polnischen Linken, auf TikTok. Sean Patrol ist die idiotischste Aktion des Jahres. Das ist eigentlich die Fortsetzung der Bewegung zur Grenzverteidigung, nur für Jüngere. Beide laufen letztendlich darauf hinaus, in einer Warnweste rumzuhampeln und unschuldigen Menschen Unrecht zu tun. Michnik und auch andere Kommentatorinnen und Kommentatoren sind sich einig, dieses Phänomen hat große Ähnlichkeiten mit den Sittenwächtern in Ländern wie Afghanistan oder dem Iran. Noch ist von Konsequenzen für die jungen Täter nichts bekannt. Sie könnten nach polnischem Recht aber durchaus dafür vor das Jugendgericht kommen.